Taxication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmicke GmbH.
Hallo ihr lieben Steuerpflichtigen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Intoxication aus dem Steuerbüro Dr. Gemmicke GmbH. Mir sitzt wieder ein Gast gegenüber. Manuel, sag mal hi.
Hallo.
Er ist schon das zweite Mal dabei. Verrat uns mal, zu welchem Thema?
Das war seinerzeit Neues in der Steuerwelt.
Richtig, da könnt ihr auch alle gerne nochmal reinschalten. Jetzt wollen wir aber erstmal hören, wer bist du und was machst du hier bei Gemmicke?
Ich bin Manuel Klemme, ich bin hier bei der Dr. Gemmicke GmbH Steuerberater, mittlerweile seit 16 Jahren im Unternehmen.
Und Wahnsinn, ihr seid hier alle schon so richtig lange. Also ich bin wirklich jedes Mal erstaunt, wie lange ihr hier schon arbeitet.
Ich habe hier meine Ausbildung angefangen zum Steuerfachangestellten und habe mich dann durch Fortbildung immer weiterentwickelt bis jetzt zum Steuerberater.
Ja, schön, sehr cool. Also schon so lange Zeit. Und was ist so dein Aufgabenbereich?
Ich betreue hier im Haus überwiegend die land- und forstwirtschaftliche Betriebe, aber auch Einkommensteuererklärungen und alles, was so damit zu tun hat.
Jawohl, sehr gut. Manuel, es gehört sich ja dazu, zu diesem Podcast, dass am Anfang immer eine Wahrheit- oder Giftfrage erklärt wird oder gezogen wird. Ich habe schon einen für dich gezogen und du musst beantworten. Was ist dein aktueller Lieblings-Emoji?
Mein aktueller Lieblings-Emoji ist der lachend weinende Emoji.
Der lachend weinende? Ja. Also der so laut lacht, dass die Tränen an der Seite rauskommen? Genau. Bist du einer, der viel mit Emojis schreibt?
Nein, fast gar nicht.
Aber den verwendest du?
Den verwende ich dann mal so als Reaktion auf bestimmte Texte oder so.
Ja, das finde ich gut. Ich bin ein Mensch, der schreibt sehr viel mit Emojis, aber manche regen mich auch richtig auf, wie zum Beispiel einfach nur einen Daumen nach oben. Das macht mich aggressiv, weil das klingt immer so passiv-aggressiv. Und ein Zwinker-Smiley, die verstehe ich immer falsch. Also freut mich, dass du die nicht nutzt. Okay, dann lass uns doch direkt reinspringen in das Thema. Und zwar die Steuerfachbegriffe. Und meine allererste Frage an dich ist, hast du einen Lieblingsfachbegriff oder einen Lieblingssteuergrundsatz?
Mein Lieblingsbegriff begleitet mich tatsächlich seit Beginn der Ausbildung. Das ist das Subsidiaritätsprinzip.
Ich will das nicht wiederholen, weil ich glaube, ich kann es nicht aussprechen. Sag nochmal langsam.
Subsidiaritätsprinzip.
Subsidiaritätsprinzip. Richtig. Du dürftest mich das jetzt aber nicht schreiben lassen. Okay, erklär, was ist das?
Das ist letztlich, wenn Einkünfte einer bestimmten Einkunftsart zugeordnet werden, dem Grunde nach, also dazu gehören die Vermietungseinkünfte, die aber dann einer anderen Einkunftsart am Ende zugeordnet werden, wie die Vermietung bei einem L&F-Betrieb, wo die vermieteten Wohnungen dann im Betrieb sind.
Ein landwirtschaftlichen Betrieb?
Genau.
Mhm. Sag nochmal den letzten Satz, habe ich dich gerade unterbrochen. Einen landwirtschaftlichen Betrieb, der?
Einen landwirtschaftlichen Betrieb, der vermietete Wohnungen hat.
Mhm.
Und das wären eigentlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.
Mhm.
Dadurch, dass die aber zum landwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören, sind das dann landwirtschaftliche Einkünfte.
Ah, und das nennt man dann?
Subsidiaritätsprinzip.
Sehr schön, das finde ich wirklich zu gut. Muss ich mir merken, damit, wenn ich nächstes Mal gefragt werde, was mein Lieblingsbegriff ist, dass ich auch so ein kompliziertes Wort raushauen kann. Was ist denn so ein Steuerbegriff, den du am meisten deinen Mandanten erklären musst, weil der wahnsinnig oft fällt oder weil das einfach viele Leute missverstehen?
Da gibt es keine besondere Häufung tatsächlich bei mir.
Die trauen sich alle nicht, die haben wahrscheinlich bei jedem Wort eine Frage. Die Mandanten.
Nein, ob die sich nicht trauen, das glaube ich nicht. Die trauen sich schon, die Fragen zu stellen. Dafür sind wir ja auch da.
Mhm.
Aber das Steuerrecht ist so breit gefächert, das jetzt auf ein oder zwei Begriffe zu konzentrieren, das reicht dann doch nicht aus.
Und wenn du müsstest?
Was ich tatsächlich häufiger erklären muss, ist die Trennung zwischen Betriebs- und Privatvermögen.
Mhm.
Gerade in der Landwirtschaft kommt das häufig vor, dass die Grenzen da auch sehr fließend sind und dann die Erklärung, welcher Bereich ist jetzt tatsächlich betrieblich, welcher Bereich ist privat, der ist nicht immer ganz einfach für viele.
Welcher wird denn oftmals betrieblich verwendet, der dann doch gar nicht betrieblich ist? Hast du da ein gutes Beispiel, was so trügerisch ist?
Es geht dabei meistens um die Grundstücke. Gerade um die Hofgrundstücke, welcher Teil von dem Hofgrundstück ist jetzt tatsächlich noch Betriebsvermögen, welcher Teil ist Privatvermögen und dementsprechend natürlich auch die Aufwendungen, die wir in der Buchführung haben die wir beim Jahresabschluss spätestens dann beurteilen müssen, wo gehören sie hin.
Okay, das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Leute nochmal nachfragen. Jetzt möchte ich von dir wissen, ich fange jetzt erstmal an, das auf, ich glaube, es ist lateinisch, den Satz zu sagen, und zwar dubio pro tributario oder in Deutsch im Zweifel für den Steuerpflichtigen. Was heißt das in der Praxis?
Bei ernsthaften Zweifeln an einer bestimmten Entscheidung oder wie etwas ausgelegt werden soll, soll im Zweifel für den Steuerpflichtigen entschieden werden. Mm. Die meisten Auslegungsfragen sind schon höchstrichterlich geklärt, aber natürlich nicht alles. Und auch diese Auslegung von bestimmten Sachverhalten ist nicht nach Schema F zu bewerten immer.
Ja.
So dass es durchaus zu Streitigkeiten kommt zwischen Steuerpflichtigen, zu Steuerberater und Finanzamt und das Finanzamt anders entscheidet. Und wenn, dann kann der Steuerpflichtige sagen, bitte Aussetzung der Vollziehung. Und das bedeutet, dass der Steuerbescheid nicht vollzogen wird, also die Steuer zum Beispiel nicht bezahlt werden muss. Das funktioniert aber nur, wenn, wie gesagt, ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Steuerbescheides bestehen. Und im Nachgang wird dann alles geklärt und besprochen im Zweifelsfalle, sodass es dann zu einer Lösung kommt.
Ich glaube, ich spreche jetzt mal für viele Steuerpflichtigen, die zuhören. Es fühlt sich nie so richtig doll an nach diesem Satz, im Zweifel für den Steuerpflichtigen, aber es ist ja schön, dass das in der Praxis eigentlich so eine gängige Regel ist.
So soll es funktionieren.
Was bedeutet der Begriff Steuerlast und wie beeinflusst er die Steuerpflichtigen?
Die Steuerlast ist tatsächlich die Summe der zu zahlenden Steuern von einem Steuerpflichtigen und die Beeinflussung besteht darin, dass
wir das haben müssen, das Geld.
Dass die Steuerpflichtigen so gerne so wenig wie möglich Steuern zahlen wollen.
Ja. Häufig hört man ja die Aussage, Vorsicht vor der Steuerfalle. Welche Steuerfallen gibt's und wie können wir diese vermeiden?
Da gibt's mehrere Steuerfallen. Eine ist gewerblicher Grundstückshandel, gerade wenn das unbeabsichtigt passiert, wenn man innerhalb von kurzer Zeit, das sind meist um die 5 Jahre, das ist aber keine feste Frist, 3 Objekte verkauft, die man auch nur kurze Zeit im Vermögen gehabt hat, dann wird diese Tätigkeit plötzlich gewerblich. Mhm. Das Schlimme ist nicht, dass man darauf dann Gewerbesteuer zahlen muss, weil die würde angerechnet werden zu einem großen Umfang in der Einkommensteuer. Das Schlimme ist, dass man im Zweifelsfalle keine Abschreibung, keine Aufwendungen daraus ziehen kann.
Ja, okay.
Eine zweite große Falle ist, die gibt es insbesondere bei Gründern. Das hat Herr Eckbers in der letzten Folge ja auch erklärt gehabt mit den Kapitalgesellschaften, den GmbHs.
Ja.
Und wenn Gründer dann ganz unbedarft ihr Wohnobjekt oder wo sie ihr Büro drin haben, dann an ihre eigene Kapitalgesellschaft vermieten, kann es dazu kommen, zu der sogenannten Betriebsaufspaltung, die dann aus diesem Teilbereich wenigstens dieses Hauses Betriebsvermögen machen und einen steuerfreien Weiterverkauf später nicht mehr zulassen.
Ah, also wird das erst relevant, wenn man diesen Teil wieder verkaufen möchte? Oder wie kann ich das verstehen?
In dem Moment wird es steuerlich dann tatsächlich relevant.
Mhm.
Man kann natürlich bis zu dem Verkauf dann die Ausgaben auch geltend machen. Aber ein steuerfreier Verkauf des Objektes nach 10 Jahren ist halt nicht mehr möglich, sondern auf ewig hängt da die Steuer mit drin.
Das ist wahrscheinlich eine Falle, die viele betrifft, oder? Vom Gefühl her.
Die betrifft viele, ja.
Na gut, dass wir das jetzt hier nochmal erwähnt haben.
Die große Falle ist, oder eine weitere Falle in dem Zusammenhang ist tatsächlich, wenn diese Betriebsausspaltung aus Versehen aufgelöst wird. Dann wandert.
Wie passiert sowas aus Versehen?
Aus Versehen passiert das, wenn der Mietvertrag aufgelöst wird oder die GmbH sich auflöst.
Mhm.
Und dann wird ganz plötzlich aus dem betrieblichen Vermögen wieder privates Vermögen.
Mhm.
Und dann muss man eine sogenannte Entnahme versteuern.
Und die richtet sich dann nach dem Wert des.
Die richtet sich dann nach dem Wert des Objektes bei der Entnahme und dem Wert des Objektes bei der Betriebsgründung, bei der Gründung dieser Betriebsaufspaltung. Ah.
Und das ist wahrscheinlich eine Steuer, die keiner erwartet.
Diese Steuer erwartet keiner und das Schlimme ist vor allem, man muss diese Steuer zahlen oder ohne liquide Zuflüsse zu bekommen.
Mhm. Mhm. Weil meistens löst man ja dann auch sowas auf, wenn es eben nicht geklappt hat, ne? Und dann kommt es nochmal obendrauf.
Dann kommt sowas nochmal obendrauf.
Scheitern, okay. Was bedeutet steuerlich irrelevant und wann trifft das zu?
Steuerlich irrelevant sind Sachverhalte. Das
klingt für mich ganz zauberhaft in meinen Ohren. Steuerlich irrelevant.
Ja, leider betrifft dieser Begriff im Wesentlichen die Aufwendung oder die Ausgaben, die man hat und nur in ganz wenigen Punkten die Einnahmen.
Oh, okay, also wenn ich irgendwelche Ausgaben eigentlich irgendwo einverbuchen wollte, dass mir dann gesagt wird, das ist steuerlich irrelevant?
Das funktioniert nicht, genau. Das Beispiel dafür ist die Hausratversicherung oder auch die Kaskoversicherung beim Pkw, weil damit Dinge versichert werden und nicht ein persönliches Risiko. Die Haftpflichtversicherung wiederum vom Pkw, da wird der persönliche Schaden der Person oder der persönliche Schaden des Geschädigten abgedeckt mit. Mm. Während bei der Kaskoversicherung rein der Pkw abgesichert ist. Mm. Genauso wie mit der Hausratversicherung oder Gebäudeversicherung.
Das ist ja wirklich spannend. Okay, höchst verkopft in Deutschland. Und was ist mit dem Begriff Steuerprogression gemeint?
Wir haben in Deutschland einen progressiven Steuertarif, der beginnt sehr niedrig bei 14%. Davor haben wir aber noch einen Grundfreibetrag von 11.600 Euro etwa in 2024.
Wer zahlt denn so ungefähr nur diese 14%? Wen betrifft das?
Das betrifft letztlich alle, die zu versteuernde Beträge von 11.600 Euro hatten. Mhm. Das betrifft häufig Rentner, die einen geringeren Anteil der Rente zu versteuern haben, Geringverdiener. Und diese 14% setzen dann halt bei dem ersten Euro, der diesen Grundfreibetrag übersteigt, auch erst an, sodass, wenn man sich in den unteren Bereichen bewegt, gar nicht mal 14% auf Einkommensteuer zahlt, sondern es dann vielleicht sogar nur 3, 4, 5% im Durchschnitt sind.
Okay.
Und dieser progressive Steuersatz, der steigt dann an, erst relativ steil, dann wird der immer flacher wie eine Kurve, bis er dann 42% Spitzensteuersatz erreicht hat. Mhm. Der aber in Deutschland auch schon, muss man sagen, bei 66.700 Euro etwa in 2024 beginnt. Lag.
Ja.
Zu versteuerndes Einkommen, da sind noch Abzugsbeträge drin. Aber
also wenn man ca. 66.000 einnimmt, dann liegt man beim steuerlichen Höchstsatz?
Ja, die Einnahmen liegen dann bei 80.000, 90.000 Euro. Ah, dann hat man noch diverse Abzüge.
Ja.
Sodass man dann bei einem zu versteuernden Einkommen liegt bei 66.700. Aha. Und dann muss man auf den letzten Euro tatsächlich schon 42% Steuern zahlen. Wahnsinn. Wo dann noch Solidaritätszuschlag gegebenenfalls und auch gegebenenfalls Kirchensteuer noch oben drauf kommt. Mhm. Und dann ist lange erstmal Ruhe, bis man dann bei einem zu versteuernden Einkommen von rund 277.000 landet.
Was passiert da?
Dann muss man 45% Steuern zahlen, das ist die sogenannte Reichensteuer.
Ah, das gibt's.
Das gibt's in Deutschland auch noch, die Reichensteuer, genau. Ah. Die Beträge, die ich jetzt genannt habe, das sind alles Beträge für Alleinstehende, bei Ehegatten verdoppeln die sich.
Ach krass, okay. Und Steuerprogression meint jetzt?
Die Progression ist letztlich der Verlauf dieser Steuerkurve, die wir haben. Mit einem relativ starken Anstieg, die dann etwas schwächer ansteigt gegen Ende.
Steuern nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Was meint das?
Das meint, gerade in Deutschland, das ist aber meines Wissens nach in relativ vielen Teilen der Welt so, dass wer höhere Einnahmen bzw. Einkünfte hat, dass der auch einen höheren Anteil, prozentualen Anteil, das hatten wir gerade bei der Progression ja auch, einen höheren prozentualen Anteil an Steuern davon abführen kann.
Je mehr wir leisten, desto mehr müssen wir auch zahlen. nach Leistungsprinzip.
Letztlich, so kann man es auch ausdrücken, eigentlich ist damit gemeint, wer viel leisten kann, sollte auch viel leisten.
Ja, das klingt positiver. Nehmen wir das.
Und damit werden halt die, wird das Allgemeinwohl in Deutschland auch unterstützt.
Ja, was ja gut ist. Was versteht man unter doppelter Haushaltsführung? Für mich klingt das irgendwie im Kopf nach Ehe. Aber ich glaube, damit liege ich falsch.
Die Ehe hat auch was damit zu tun, aber nur ganz am Rand.
Ja.
Doppelte Haushaltsführung bedeutet, wenn ich wegen meiner Berufsausübung, wegen meiner Tätigkeit von meinem Lebensmittelpunkt, und das bildet dann meistens mein Ehepartner oder meine Ehepartnerin, eventuell die Kinder, zur Tätigkeitsstätte irgendwo weiter wegziehen muss und das Pendeln sich da nicht mehr lohnt und ich deswegen darauf angewiesen bin, mir dort an der Tätigkeitsstätte noch eine zweite Wohnung zu nehmen und da zu leben.
Sagen wir jetzt mal Hannover, Hamburg, dass man dann in Hamburg, wenn man da arbeitet, mehr arbeitet, dass es sich das Pendeln nicht lohnt, dass man da sich noch eine weitere Wohnung leisten muss.
Hannover-Hamburg ist ein Beispiel, wobei Hannover-Hamburg tatsächlich an der Grenze liegt.
Weil es zu nah ist?
Es ist zu nah. Es muss ein Vorteil von einer Wegstrecke von einer Stunde sein. Also wenn man im südlichen Hannover wohnt und ins nördliche Hamburg muss, funktioniert das. Nördliches Hannover, südliches Hamburg, da wird das, glaube ich, eng, diesen Vorteil von einer Stunde rauszuholen.
Ich fahre 2:20 die Strecke. Ich weiß immer gar nicht, wie Leute so schnell in Hamburg immer sind.
Plakatives Beispiel, ja. Es wäre tatsächlich wahrscheinlich Hannover-München.
Okay, das würde man als doppelte Haushaltsführung schneller akzeptieren.
Das würde man schneller durchbekommen, genau.
Okay. Wie würdest du den Begriff steuerliche Veranlagung erklären und welche Arten gibt es?
Die steuerliche Veranlagung ist die Art und Weise, wie die Steuererklärung abgewickelt wird. Der Steuerpflichtige gibt die Einkommensteuererklärung ab beim Finanzamt und die veranlagen dann, also erlassen auch den Einkommensteuerbescheid und setzen damit dann die Einkommensteuer fest. Und die Art und Weise, wie das funktioniert, das ist dann sind dann die Veranlagungsarten. Die Einzelveranlagung für alle Alleinstehenden. Mhm. Dann gibt es die Zusammenveranlagung von Ehegatten oder auch eingetragenen Lebenspartnerschaften. Und die Einzelveranlagung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften. Früher hieß das Ganze noch getrennte Veranlagung.
Ja.
Das hat man dann jetzt vor ein paar Jahren mal angepasst. Kannst du das kurz
erklären, was ist denn die Einzelbetrachtung von Tüdelü?
Die Einzelveranlagung von Ehegatten ist nichts anderes eigentlich, als wenn man die als Alleinstehender eine Einzelveranlagung macht. Aha. Das kann unter bestimmten Umständen mit Abzugsbeträgen und wenn beide Ehegatten etwa gleich viel verdienen, kann es günstiger sein, Einzelveranlagungen zu wählen als die Zusammenveranlagung. Bei der wird das Einkommen der Ehegatten zusammengerechnet und der Steuersatz angewendet, der sich ergeben würde, wenn man das halbieren würde.
Okay.
Das heißt, der große Vorteil liegt dann natürlich in dem Moment, wenn unterschiedlich hohe Einkommen vorhanden sind.
Ja, also steuerliche Veranlagung, haben wir das auch geklärt. Ich habe noch eine allerletzte Frage, die klingt irgendwie sehr dramatisch, aber vielleicht schaffst du es ja, das positiv zu beenden. Und zwar, es gibt nur zwei Dinge, die sicher sind im Leben, der Tod und die Steuern. Was macht Steuern so unvermeidbar?
Die Steuern sind die einzige Einnahmequelle, die der Staat hat. Mhm. Und mit diesen Einnahmen muss der Staat dann eine ganze Menge an Aufgaben erfüllen. Infrastruktur, Bildung, innere, äußere Sicherheit, aber auch natürlich die Zuschüsse zu den Transferausgaben wie BAföG, Arbeitslosengeld, Rentenversicherung. Mhm. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Begriff der Leistungsfähigkeit. Wer viel leisten kann, muss in Deutschland viel an Steuern zahlen, viel leisten, damit diese Ausgaben getätigt werden können.
Ja.
Und die Steuern haben auch eine Lenkungswirkung.
Ja.
Je nachdem, was der Gesetzgeber oder der Staat möchte.
Nachhaltiger aktuell gefühlt.
Nachhaltig, Energiesteuer, Kfz-Steuer, damit kann man eine ganze Menge steuern. Tabaksteuer fällt mir da auch ein.
Mm. Die Thema immer, Gesundheit.
Die Gesundheit fördern soll. Mm. Und so kann der Staat bestimmte Waren und Dienstleistungen verteuern oder auch durch den ermäßigten Umsatzsteuersatz ein bisschen günstiger machen.
Ja, eigentlich eine wichtige Aufgabe. Und gut, genau, dass es das gibt. Manuel, ich bedanke mich für dieses flinke Gespräch.
Ja, gerne.
Hat mir total Spaß gemacht. Falls ihr noch Steuerbegriffe habt oder Fachbegriffe, die Manuel mal erklären soll, dann schreibt uns gerne. Ihr findet die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast gerne teilen und uns auch verlinken. Ihr könnt ihn gerne mal Freunde schicken, wo ihr glaubt, dass die den mal hören müssten. Und wir freuen uns natürlich auf eine Sternebewertung von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen beide Tschüssi.
Tschüssi.